Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
Ja, herzlich willkommen wieder bei unserem Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Wobei, wir müssen ja genauer sagen, der heißt ja eigentlich Amen, treffen sich zwei Pfarrer.
Ja, genau, aber ich frage mich, wieso heißt der eigentlich Amen, treffen sich zwei Pfarrer? Wer ist auf diesen Titel überhaupt gekommen?
Das hat der Christopher so gemacht.
Warum hat er dann Amen vorgestellt?
Sag du es
mir. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Wahrscheinlich ist das im Alphabet weiter vorne.
Ach so. Ach so. Ja, vielleicht kann Christopher über seine Meinung da mal so reinschneiden in den Podcast. Vielleicht eine
ja, da muss ich mich dann tatsächlich mal zu Wort melden. Und ihr habt im Prinzip auch recht. Das Alphabet ist der einzige Grund, warum ich da einen Amen davor gesetzt habe, weil es mit A beginnt und der Podcast dann bei den ganzen Podcatcher-Apps einfach weiter oben landet, sodass auch alle Hörerinnen und Hörer immer dran erinnert werden. Ach, guck mal, Wolfgang und Lars haben eine neue Folge draußen. Deshalb Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Aber nur treffen sich zwei Pfarrer ist auch voll in Ordnung. So, jetzt wieder zurück zu euch beiden.
Ja, also auf jeden Fall heißt der schon immer so und ich muss ehrlich sagen, wenn ich von diesem Podcast spreche, dann vergesse ich das meistens.
Ich auch. Also das, ich
für mich heißt er ja immer noch, treffen sich zwei Pfarrer.
Ja, genau.
Und das ist ja heute auch so. Ich begrüße meinen lieben Kollegen Lars Kunkel aus der Altstadtgemeinde in meinem Arbeitszimmer.
Genau, mir gegenüber sitzt Wolfgang Edler aus der Kirchengemeinde.
Na? Heidinghausen-Dehme im Norden von Bad Oeynhausen.
Ich dachte, das hätten jetzt so Leute im Chor schon so gerufen.
Ja, die haben ja im Chor mit mir mitgeschrieben.
Achso.
Ja, wie ihr vielleicht merkt, sind wir schon ziemlich aufgedreht.
Das liegt am Kaffee, nicht allein.
Nein.
Ich weiß auch nicht, warum wir immer so aufgedreht sind.
Ja, das liegt natürlich in der Natur der Dinge. Im Moment sind spannende Zeiten im Kirchenkreis und in der Weltpolitik und in der Corona-Zeit. Und also alles kommt so ein bisschen zusammen und das bleibt auch, glaube ich, nicht ganz von uns weg. So. Irgendwie ist das natürlich so, ich empfinde das zumindest auch so als Pfarrer, zieht man sich viele Dinge auch so ein bisschen stärker an, beschäftigt sich damit. Es ist ja dann auch die Frage, inwieweit das ja dann auch im Gottesdienst womöglich Thema sein kann oder muss oder nicht sein soll. Dann beschäftigt einen das. Ich habe diese Woche auch so ein bisschen mit den Nerven gehabt dadurch. Und dann sitzt man hier schön beim Podcast zusammen.
Also du hast ja gesagt, das fand ich ganz prima. Du hast ja gesagt, so, oh, ich habe dies noch und das noch, eine Beerdigung und war persönlich auch ein bisschen ausgeschaltet und so. Aber auf den Podcast freue ich mich. Das ist so eine Einheit. Wir machen das auch nur für uns eigentlich. Das ist wirklich so ein bisschen so.
Genau.
Aber es gibt doch Dinge, die einem wirklich auch ans Herz gehen. Also wir haben ja festgestellt, dass wir beide eigentlich zu hohen Blutdruck zum Beispiel haben, ne?
Und das sagen wir jetzt natürlich nicht nicht öffentlich, weil das, dann ist man ja sofort wieder, hat man eine Schwäche gezeigt. Als
wieso sagst du Schwäche? Da kann ich doch nichts dazu.
Nein.
Weißt du, wie das bei mir, so über Krankheiten.
Wir sind so langsam in dem Alter. Super lang.
Genau, das heißt, glaube ich, die Diagnose hieß bei mir juvenile Hypertonie.
Holla.
Das ist ein Wort, ne?
Jo.
Echt lange gebraucht, bis ich das fehlerfrei ausspreche.
Juventus Turin.
Genau. Und also mir folgt das schon lange und ich finde, da kann man nichts dazu. Das ist eben so.
Ja. Ich habe das auch schon lange.
Genau.
Bei mir liegt das natürlich daran, dass ich ja so eine leicht cholerische Ader habe.
Ja.
Habe ich das schon mal erwähnt?
Nein, ich glaube nicht. Ich
weiß auch keiner.
Ich muss das Mikrofon schützen manchmal. Nein, das ist so. Aber ich finde, es ist wirklich, man ist halt, man hat verschiedene Dinge, die einen auch mal schwächen oder so. Aber ich finde, wenn einem Dinge zu Herzen gehen oder man sich über Sachen auch aufregt, und oh, dann ist das ja an sich, finde ich, keine Schwäche, sondern das ist erstmal ein Zeichen davon, dass eben nicht alles nur abperlt und dass einem Dinge wichtig sind, Menschen wichtig sind und man sich auch über Dinge aufregt zum Beispiel.
Mhm.
Oder freut.
Ja, eben, also dass man da auch mitgeht. Ne?
Man mitgeht, genau, dass man einfach mitfühlt, genau. Und manche Dinge, die betreffen einen ja. Übrigens, ich weiß gar nicht, kleine Überleitung, glaubst du, dass Luther eigentlich auch so ein bisschen...
Da hast du aber Tage dran gefangen.
Ich dachte...
Ja, es ist bald Reformationstag. Das ist auch sowas, was einen beschäftigt. Ne?
Ja.
Als Evangelischer zumindest.
Ja.
Vielleicht als Katholik auch, wer weiß. Vielleicht sagen wir mal, jetzt kommt wieder dieser Tag, der uns so ärgert.
Also ich kann mich an Zeiten erinnern, wo wir mit dem damaligen Pfarrer hier aus der katholischen Gemeinde bei uns so einen Talk am Taufstein gemacht haben. Da standen wir dann da, die Taufe verbindet ja die evangelische und katholische Kirche. Das ist ja, was uns nicht trennt, sondern eint im Grunde. Und dann haben wir da am Taufstein gestanden und haben uns unterhalten, freundschaftlich gestritten und da hatte ich nicht das Gefühl, dass ihn das jetzt irgendwie angefochten hat, am Reformationstag in der evangelischen Kirche zu sein.
Nee, also ich glaube wirklich, um deine Frage so anzuschneiden, ich glaube wirklich, dass Luther und ich persönlich irgendwie, zumindest was das Aufregen angeht, schon was gemeinsam haben. Ja. Also Luther lag mir tatsächlich immer relativ nah, auch so im Studium, wenn man sowas von dem gelesen hat. Es kam immer so ein bisschen durch, dass der sich ja auch so richtig eingesetzt hat für seine Sachen. Zum Teil auch ziemlich derbe gesprochen hat und ja auch gesagt hat, wir müssen mal dem Volk aufs Maul schauen. Also wir müssen mal auch so reden, dass sie das auch verstehen, worum es da geht und nicht irgendwelche hochklerikalen Worte schwingen. Das ist natürlich heute inzwischen nach ein paar hundert Jahren, wirkt das auf uns nicht mehr so, wie es damals war. Also dieses Luther-Deutsch, manche bestehen ja darauf, dass die Luther-unrevidiert-Übersetzung dann so das Maß aller Dinge ist. Aber der hat ja damals schon hochmodern gesagt, das muss so gesagt werden, dass die Leute das verstehen. Wir müssen direkt am Puls der Zeit sein. Und auch die Lieder, die uns heute ja ganz klassisch und so dünken, die
dünken.
Oh. Schönes Wort. Die waren ja damals dann top aktuell. Es war ja jetzt nicht so, dass man gesagt hat, wir gucken mal ins Gesangbuch und singen mal ein paar Lieder, die 400 Jahre alt sind, sondern damals waren die ja neu. Genau. Also beziehungsweise zum Teil auch aktuelle Lieder, die man dann einfach mit einem kirchlichen Text versehen hat, um zu sagen, so, wir singen jetzt. Ne? Also da wünsche ich mir oftmals, das sollten wir doch in der Kirche viel öfter machen sowas, nur das scheitert meist an den Rechtsfragen. Ne? Also,
ach so.
Da hat da wahrscheinlich die GEMA gleich wieder ihre Finger im Spiel.
Naja, du musst ja auch irgendwo von leben.
Die GEMA?
Ja, die GEMA nicht, aber die Künstler, die da vielleicht noch irgendwelche Anteile dran haben oder auch tun. Aber was du gerade gesagt hast, Luther, modern vielen kommt das ja, diese Sprache zum Beispiel, relativ antiquiert, veraltet vor. Also wenn man mit Konfirmanden zum Beispiel aus der Luther-Übersetzung Psalm 23 zum Beispiel liest und man nimmt dann ja Luther, weil das in der modernen Übersetzung ja irgendwie komisch klingt, aber dann kommen natürlich Worte vor wie Aue oder Erquicken oder sowas.
Erquicken hatten wir schon mal. Aber das Nesquik immer noch im Regal.
Genau, das stimmt.
Wir sind wieder bei unserer Rubrik Förderprodukt.
Ach ja, stimmt. Genau, Product Placement. und trotzdem ist das so, was du gerade gesagt hast, nochmal dieser Aspekt, in einer verständlichen Sprache zu reden, ist ja ein Dauerthema eigentlich, weil wir ja heute in der Kirche auch oft Worte verwenden, die durchaus deutsch sind. Also ich rede jetzt nicht von Kyrie oder sowas oder Halleluja, das versteht man, aber so deutsche Worte oder so oder Begriffe benutzen, die auch kein Mensch versteht. Also keiner redet so dann manchmal, wie dann in der Kirche gesprochen wird.
Ja.
Da versteht man uns überhaupt nicht. Ich meine jetzt nicht akustisch.
Ja, oder nur eine ganz bestimmte Klientel. Ja, ne?
Also die Insidersprache.
Ja. Genau. Oder Leute aus so einer bestimmten gesellschaftlichen Ecke, die verstehen das dann und die legen ja oftmals auch dann so den Standard an. Das ist also, so muss auch in der Kirche gesprochen werden. Sonst ist das nicht geistlich, ne? Oder nicht richtig oder wird das nicht ernst genommen oder wie auch immer.
Es gibt so komische Kirchenworte, fällt mir gerade so ein, gelingendes Leben. Hab ich oft so gehört, da so, hä? das Gegenteil von gelingendem Leben ist wahrscheinlich misslungenes Leben oder sowas.
So,
Das hört man aber manchmal so, ne?
Ja.
So komische Formulierungen einfach irgendwie.
Und mir fällt dann, das polarisiert ja total, mir fällt dann immer diese Predigt ein, die ein Kollege aus unserem Kirchenkreis, der Markus Freitag auf der Lohe war das. Das sage ich jetzt mal wirklich, weil der hat vor einigen Jahren da mal bei einer Pfarrkonferenz oder einer Synode, ich weiß es gar nicht mehr genau, hat der eine Predigt zum Reformationstag gehabt.
Ja.
Und er hat die reformatorischen Inhalte wiedergegeben, wie ein Männergespräch beim Skatabend in der Kneipe, wie sie sich dann so darüber unterhalten. Ich fand, das war eine der großartigsten Predigten, die ich in meinem Leben gehört habe. Mhm. Und ich, also für mich, und ich weiß, dass ganz viele sagten, das war die unmöglichste Predigt, die ich bisher gehört habe.
Aha.
Die hat hoch polarisiert, wirklich da. Ich dachte, genau so muss es sein. Ich habe den auch wirklich gefragt hinterher, kannst du mir das bitte geben? Also nicht, dass ich das jetzt einfach dann auch halten möchte im Gottesdienst, sondern ich möchte das nochmal nachlesen. Und er sagt, er hat die nicht ausformuliert.
Ach so,
Okay. Sehr ärgerlich. Aber also Markus, wenn du zuhörst und wenn du die Predigt noch hast, bitte.
Und es ist auch gut, finde ich, wenn Dinge mal polarisieren. Also wenn man neigt ja manchmal dazu, gerade auf der Kanzel, finde ich, auch vorsichtig zu formulieren. Man möchte ja keinem zu sehr vor den Kopf stoßen irgendwie. Auf der einen Seite bemüht man sich um Klarheit, auf der anderen Seite gibt es aber, weiß man, da sind auch unterschiedliche Meinungen und man, glaube ich, gleicht das manchmal so ein bisschen aus, ist ganz vorsichtig, nimmt wieder was zurück und so. Insofern finde ich, polarisieren darf es ja auch mal.
Muss es, glaube ich, auch. Ja. Ne? Also wenn nie ein Aufreger dabei ist, dann hört ja auch keiner hin. Mhm. Und das, also die frohe Botschaft war und ist ein Aufreger. Mhm. Ne, man macht sich das ja gar nicht so klar. Also Jesus zum Beispiel dann beim Vater unser sagt, ihr sollt Gott Papi nennen oder lieber Vater. Das war doch zu Jesu Zeiten ein Skandal. So redete man nicht mit dem Erhabenen, mit dem großen Gott, dessen Name man schon nicht ausspricht vor lauter Ehrfürchtigkeit. Und wir immer Vater unser. So, vieles verändert sich. Und da steht für mich Luther wirklich so als so ein Mensch, der da mal so ein Semikolon gesetzt hat und gesagt hat, jetzt mal Butter bei die Fische. Ne? Ich erinnere mich, ich habe ihn, glaube ich, schon mal erwähnt hier, an den früheren Krankenhauspfarrer im Kirchenkreis Herne. Der war meiner Frauenhilfe und hat dann auch mal ziemlich deftig mit denen gesprochen. Mhm. Sie liebten ihn. Mhm. Also sie mochten das wirklich, weil dieser Herr so ein bisschen so Charmtyp, so mit grauem Bart und Blazer und so und braun gebrannt, dann kräftig mit denen geredet hat und dann irgendwann sagte eine Frau, oh, Sie sagen aber auch, was Sie meinen. Also haute auf den Tisch und meint, ja, sollen wir hier Tacheles reden oder Sülze machen? Mhm. Das ist für mich tatsächlich so ein Wort, das habe ich nicht vergessen. Das hat sich bei mir eingegraben und immer wieder, wenn ich was vorbereite oder wenn es um solche Sachen geht, dann denke ich, muss das jetzt alles wieder nur in politische Correctness ausarten oder ja, man setzt sich auch aus, wenn man natürlich energisch redet, aber letztlich bewegt man ja auch nichts, wenn man immer so nur gegenseitig, nee, ich sag's jetzt nicht, da gibt's so
ja, jedenfalls ist es gut, mal eine Position zu beziehen, nochmal zu polarisieren und man kann ja auch nicht jedem gefallen, also es ist fast egal, was man sagt oder was man nicht sagt, es gibt immer jemanden, der das gut findet oder immer jemanden, den das stört und das ist einfach so. Ich glaube, als Pfarrer möchte man manchmal so, ja, jedem gefallen, so everybody's darling sein oder so, muss aber nicht sein. Also
genau. Möchtest du noch einen Kaffee?
Ja, gerne. Da bin ich ganz, genau. Ja, was ich schön an Luther finde, ist natürlich auch, dass er doch ziemlich mutig ja auch so gegen diese verkrusteten kirchlichen Strukturen angetreten ist und sich wieder ganz auf die Bibel besonnen hat, ganz besonnen hat auf die Botschaft, jetzt kommt wieder, ne, von der Rechtfertigung aus Gnade im Glauben. Solche müssen wir auch erstmal ganz langsam sagen, das ist gut. Ja. Kommt, genau.
Oh, da geht mir sofort der Kreislauf wieder auf 180.
Warum denn das?
Ich erinnere mich an meine Kirchengeschichtsprüfung im ersten Examen. Und das habe ich auch bis heute nicht vergessen. Die Frau, die mich da geprüft hat, bekannte Ehefrau eines wichtigen Theologen, der das Neue Testament mit...
Ah.
Ich nenne jetzt keinen Namen, aber...
So. Also Nestlé war es nicht.
Nestlé war es nicht, genau. Und die hat mich dann im allgemeinen Teil gefragt, was ist denn das Besondere an der Reformation? Oh. So, da antworte jetzt mal bitte drauf.
Das Besondere an der Reformation?
Ja.
Machen wir jetzt Examen hier.
In Kirchengeschichte wohlgemerkt. Nicht in Systematik.
Ach so,
und auch nicht in... Was würdest du darauf antworten?
Kirchengeschichtlich, naja, es hat eine Wende auch in den kirchlichen Strukturen herbei.
Naja, so habe ich auch angefangen.
Also ich will nicht sagen, hat eine neue Kirche. Es gibt ja Leute, die behaupten, die evangelische oder die reformatorische Kirche ist gar nicht eine Abspaltung, sondern im Grunde genommen ist die wahre Häresie, also die wahre Irrlehre sind die Katholiken, weil wir sind ja eigentlich aus Luthers Sicht sind wir ja die fortbestehende katholische Kirche. Eigentlich könnte man vielleicht so sehen, ich weiß
nicht. Ja, das habe ich jetzt nicht gesagt.
Wir sind da nie ausgetreten, glaube
ich. Nee, also sie hat mir 8 Minuten lang immer im Halbsatz das Wort abgeschnitten und gesagt, das will ich nicht hören.
Aha, okay.
Und ich habe immer wieder, ich dachte, was willst du denn auf diese Frage kirchengeschichtlich jetzt noch antworten? Mhm. Und dann schreit sie mich an, Herr Edler, sola fide, sola gratia, sola scriptura. Ne? Okay. Und ich sage, Solus Christus. Ja, ich glaube Ihnen, dass Sie das jetzt auch wissen.
Oh.
Und fünf, ne?
Echt?
Ja. Mhm.
Ja, weil, das kann bei Prüfungen passieren. Manchmal, wenn man, das ist ja das Schlimme. Man weiß ganz viel, macht sich ganz viel Gedanken, kommt aber auf den Begriff, den man haben müsste, um gerade noch eine 4 zu haben, weil man schon ganz woanders in anderen Sphären ist.
Ja, ich meine, wenn sie gefragt hätte, Herr Edler, gibt doch 4 Schlagworte oder so. Irgendwas, damit ich wenigstens weiß, was sie da jetzt hören will, weil in Kirchengeschichte...
In Kirchengeschichte das ist das noch nicht erwartet.
Eben, ne, das gehört da eigentlich gar nicht hin. Also zur Erklärung, das sind eben diese Schlagworte. Es ist allein die Schrift, die maßgeblich ist.
Und nicht die kirchliche Lehre, das Dogma, was wir heute sich ausgedacht haben. Und?
Ja, es ist allein der Glaube, das Vertrauen. Es sind nicht die Werke.
Die
es ist allein Christus, der uns rettet und nicht irgendwelche Heiligen und irgendwelche... Mhm. Ne, und was war das vierte? Jetzt habe ich die Übersicht verloren.
Spur nochmal zurück. Genau. Hat mich schon allein aus Gnade?
Genau, allein aus Gnade.
Ja.
Ja, Zuwendung von Gott und so. Mhm. Das sind natürlich die absolut wichtigen Schlagworte der Reformation. Mhm. Das war mir im kirchengeschichtlichen Examen dann ein viel zu billig. Mhm. Also schlimm genug, dass man das so sagt, denn das sind ja wirklich damals war das absoluter Zündstoff. Ne? Also da sind Leute für in den Knast gegangen, da sind
gestorben,
verfolgt worden. Ja, genau. Da ist ganz viel und heute habe ich das Gefühl, sagen so viele, ach, das muss ja sowieso jeder selber wissen, das interessiert mich und wir wollen uns da auch gar nicht mit beschäftigen.
Na, wobei ich, genau, das einerseits, aber manchmal habe ich das Gefühl, ich hatte mal irgendwann einen Reformationsgottesdienst und habe nicht eine feste Burg ist unser Gott am Ende singen lassen. Das,
was?
Ja, genau, das musste ich mir auch anhören. Mhm. Das war kein Reformationsgottesdienst, weil dieses Lied nicht gesungen wurde und Protestanten empfinden das ja oft so ein bisschen als Kampflied gegen die katholische Kirche. Aber so ist es überhaupt nicht gemeint. Also nee. Das bezieht sich auf einen Psalm und es geht ja darum, dass Gott uns schützt und wie eine Burg uns umgibt und natürlich das gegen den Teufel und so weiter, gegen diese Mächte, an die Luther ja noch geglaubt hat, natürlich auch. Mhm. Ich finde, es ist mehr so ein Lied natürlich gegen die Bedrohung durch böse Kräfte und so. Aber es ist manchmal so ein bisschen, kommt es mir vor, so wie die Hymne der Protestanten, die gespielt werden muss.
Ja.
Und dann klopft man sie auf die Schulter und sagt, hui, bin ich evangelisch heute.
Ja, ja.
Oder Protestant sogar. Das hat ja auch so ein bisschen was von Auflehnen und von Revolution, die gar nicht immer mehr spürbar ist. Gerade auch in unserer protestantischen Kirche ist nicht immer Revolution und Angehen gegen Strukturen, sondern oft auch so eine Betulichkeit. Die ja wir alle in uns tragen, möchte ich mich gar nicht ausnehmen. Ich bin heute der Revoluzzer vor dem Herrn oder so. Ja. Aber man richtet sich auch ein in den Dingen.
Ja, vieles wird einem selbstverständlich.
Ja.
Und was mich bei Luther immer sehr beeindruckt hat, ist so eine, ich weiß gar nicht, ob das historisch verbürgt ist, aber er soll zwischendurch, er hat ja eben, wie du sagst, auch an böse Mächte und den Teufel und so, da sehr stark mit sich gehadert und gibt natürlich die berühmte Geschichte, dass er da mit dem Tintenfass auf der Wartburg in seinem Zimmer nach dem Teufel geworfen hat. Mhm. Übrigens, hat man dir das auch mal erzählt, als ich auf der Wartburg mal war, da hat ein Touristenführer dann gesagt, und hier ist der berühmte Tintenfleck, allerdings längst nicht mehr der Originale, weil Generationen von Touristen haben den immer wieder weggekratzt und wollten etwas von dem originalen Tintenfleck von Luther zu Hause haben und der ist schon zigmal nachgemalt worden, weil die Leute wollen ihn ja sehen.
Aber ich glaube, dass mit dem Tintenfleck, ist das nicht so ein bisschen metaphorisch gemeint, so mit der Tinte, mit dem Schreiben, angehen?
Ja, ja, aber dann möchten die Leute eben doch lieber was Heiliges haben.
So.
Da ist man schon wieder vor die Reformation zurück und sagt, ach, hier, der wirklich von dem Tintenfleck Luthers. Aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus, sondern wenn Luther sehr, sehr mit sich, auch mit seiner bollerigen Art und mit diesen Glaubensfragen und diesen Bedrohungen, die er so empfand, gehadert hat, dann soll er sich einfach irgendwie mit einem Stück Kreide oder auch mit einem Messer auf den Tisch geschrieben haben, ich bin getauft.
Jawohl.
Ja?
Genau.
Und das ist sowas, das liegt mir auch so als so eine menschliche Reaktion. Also so, verflixt nochmal. Gott ist größer. Da stehe ich auch zu, dieser Bund in Jesus, ne, allein durch Gnade, ohne das Gesetzeswerke, Gott hat in der Taufe ja zu mir gesagt. Mhm. Und da stehe ich drauf und da vertraue ich auch drauf. Und wenn ich das irgendwie vergessen sollte, schreibe ich es mir hier auf den Tisch. Womöglich kratze ich es ein, dass man es auch nicht wieder... das hat mich irgendwie total angesprochen, muss ich sagen.
Das stimmt. Wobei ich persönlich, ich weiß nicht, das klingt ja sehr gut und das predigt man auch manchmal, wenn es gerade Reformationstag ist. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das immer so klar mache. Also ich merke, dass ich finde das sehr, sehr gut, den Rechtfertigungsglauben und diese Dinge. Aber ich finde es sehr schwer, das im Alltag durchzuhalten, dass das so ist. Weil ich glaube, also ich merke so, Gesetzlichkeit spielt für mich schon eine gewisse Rolle. Also ich glaube
so.
Ich glaube schon zum Beispiel, oder ich merke oft, dass ich mich über Leistungen definiere einfach. Also, dass ich das gut machen will zum Beispiel, eine gute Predigt schreibe oder ein guter Pfarrer sein will oder dass ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn Dinge mir misslingen oder wenn Dinge nicht gut klappen oder so.
Ja, aber ist das dein Problem oder ist das dein Problem mit Gott?
Das ist mein Problem, aber ich könnte mir ja oft sagen, also natürlich ist klar, dass von Gott gerechtfertigt zu sein kein Freifahrtschein ist dafür, zum Beispiel seine Predigt nicht vorzubereiten. Das ist klar. So ist es nicht gemeint. Aber grundsätzlich im Leben sich zu fragen, wer bin ich, was stelle ich da, was präsentiere ich oder so. Also ich kann mich davon nicht komplett frei machen. Und ich wünsche mir immer wieder, ich habe eine tiefe Sehnsucht danach eigentlich, dieses Gefühl von diesem Angenommensein, allein so von Gott geliebt zu werden, das wirklich auch zu spüren. Und ich wünschte mir, das würde viel mehr mein Leben durchdringen, so ganz persönlich. Also das ist mir auch wichtig.
Mhm.
Also wir haben mal so in Meschede in einem Kloster und mit einem Priester gesprochen und der sagte nochmal, naja, wenn man das wichtig findet und immer wieder auch verkündigen möchte, hat man ja eine starke Sehnsucht danach, dass das so ist. Also da steht man hin, das möchte man auch glauben. Das ist schon mal was, finde ich.
Mhm.
Aber trotzdem wünsche ich mir manchmal, es noch viel, viel mehr so in meinem, als mein Grundgefühl zu haben.
Mhm.
Ganz gelassen zu sein. Einfach zu sagen, ich bin geliebt, so wie ich bin und so geht es mir gut.
Ja, und ich glaube, das ist genau das, was Luther passiert ist. Ne? Dass der in der Beschäftigung mit dem Römerbrief dann da mit dieser berühmten Bibelstelle das, glaube ich, für sich entdeckt hat. Dieser bollerige Typ, der sich aufgeregt hat, der auch sehr deftig war und so, dann auf einmal entdeckt, es ist genau andersrum, wie wir es hier die ganze Zeit hören. Wir müssen gar nicht, wir sollen nicht, und sondern wir dürfen. Es ist jetzt auch wieder so ein christliches, mein Lohn ist, dass ich dienen darf.
Ja, ja.
Leben mit Gott Geschenk ist, dass Gottes Zuwendung Geschenk ist und dass wir aus diesem Geschenk heraus leben. Und dieser ganze Anspruch, den Menschen da empfunden haben, dieser Zwang auch so etwas zu liefern, damit Gott zufrieden ist, dass das eigentlich im wahrsten Sinne, das wird jetzt auch wieder ganz pathetisch, dass das wirklich von Jesus durchkreuzt worden ist.
Mhm.
Also, dass das Kreuz dafür steht, manche sagen ja auch, das Kreuz ist wie so ein Pluszeichen über dein Leben.
Ja, nun.
Ja, so gut.
Aber verflixt nochmal, das ist aber das, was mich als Pfarrer bewegt, das weiterzugeben. Ja. Genau dieses Gefühl. Du bist, also dieses Aha-Erlebnis von Luther, was ihn in seiner ganzen Bollerigkeit da angesprochen hat und gesagt hat, es ist ganz anders. Und das müssen wir doch sagen. Es war ja gut, dass er dann noch Melanchthon und andere an der Seite hatte, die das Ganze dann sozusagen politisch korrekt aufbereitet haben, damit nicht nur Leute gesagt haben, also dem Kerl da, das ist ja fürchterlich.
Aber also man merkt ja, dass du das wirklich so für dich glaubst und lebst. Nur bei Luther zum Beispiel, das ist ja keine Kopfsache. Ne? Also ich finde, das ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie der Bibel das lese und so, ach, verdammt, ich habe ja diese Bibelstelle immer falsch verstanden, das ist ja ganz anders gemeint, hurra, und schon fühle ich mich geliebt und angenommen, so ein das Missverständnis ausgeräumt ist, sondern das ist ja irgendwas, glaube ich, was man leben und erfahren muss, wo man sich sozusagen reinsenken muss, was man immer wieder bedenken muss, wo man vielleicht das beten kann, darf, soll, sich in solchen Sachen vertiefen, sich klar machen, vielleicht, wo man solche Momente erlebt hat, in der Elternliebe zum Beispiel, die bedingungslos ist. Das war bei Luther ja nicht so, er hat ja einen ziemlich strengen Vater gehabt. Und das wirklich im Laufe seines Lebens immer wieder neu, glaube ich, so zu bedenken, zu beziehen und nicht nur vom Kopf her, sondern so vom Herzen her eigentlich diese Erfahrung des Angenommenseins zu machen, die man übrigens dann macht, finde ich, wenn man scheitert. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen. Also man muss manchmal auch echt auf die Nase fallen mit Dingen, bevor man merkt, dass man gar nicht sich selbst retten kann, sich selbst gar nicht darstellen kann. also Schwächeerfahrung, das dreht sich so ein bisschen zu diesem, was wir am Anfang mal hatten, jetzt des Podcasters, also Krankheit zum Beispiel. Manchmal ist das auch so, dass man einfach mal im Moment alle Viere von sich streckt und nicht mehr kann. Und ich finde, in so einem Moment auch merkt dann, du kriegst Kraft oder du wirst geliebt und angenommen. Ne?
Ja.
Wenn es dir gut geht, merkst du es gar nicht oft.
Nee. Finde ich. Nee, genau. Und das ist ja letztlich genau das, was da in der Römerbriefstelle dann kommt. Es sind, wir stellen fest, es sind alle Sünder. Mhm. Das heißt ja nicht, die sind alle verdammt, beziehungsweise sie sind alle moralisch verkommene Subjekte oder so, sondern nein, sie sind alle nicht perfekt. Kein Mensch ist perfekt. Kein Mensch ist so, wie wir so sagen, dass er auch vor Gott, aber auch vor sich selbst, vor den Menschen wirklich 100% sauber dasteht. Und werden ohne Verdienst, ohne eigene Werke eben gerecht durch den Glauben. Das war, also denke ich, da muss Luther damals ein Kronleuchter aufgegangen sein. Der hat das ja nicht vorher falsch verstanden, sondern der hatte ja vorher gar keine Möglichkeit, die Bibel zu lesen. Da hieß es ja immer nur, also Bibel, lies erstmal die Kirchenväter, lies erstmal die kirchliche Tradition, hör mal gut drauf, was der Papst sagt und dann wirst du dann schon verstehen, worum es hier wirklich geht. Und dann, also das ist ja auch so wichtig, dass Luther das nicht erfunden hat. Das meinen ja auch manche. Also das evangelische Verständnis sei von Luther erfunden.
Paulus erfunden, ne?
Es hat, genau, Paulus erfunden und vielleicht auch Jesus und vielleicht Gott selbst. Und Luther hat das nur wiederentdeckt. Ne? Das war also wie so eine Art jahrhundertelange stille Post von Theologen ohne Rückbindung auf die Bibel immer weitergetrieben worden. Diese Sichten, die man damals als Christenheit hatte und vertrat. Und darum war Luther ja auch die Beschäftigung mit der Bibel so wichtig, weil er sagte, also wenn ich das nicht gemacht hätte, das hätte kein Mensch bemerkt. Das steht alles da drin und das ist seit Jahrhunderten völlig in Vergessenheit geraten.
Ja, genau. Und der Glaube ist ja nicht die nächste Voraussetzung. Manche Menschen sagen dann, ja, okay, dann ist jetzt sozusagen der Glaube die Leistung, in die ich eintreten muss. Genau. Aber der Glaube ist eigentlich das Medium, also in dem ich das erfahre.
Genau.
Und Glauben heißt ja in dem Sinne wirklich nicht für wahr halten, sondern Glauben heißt ja in diesem Fall, ein Vertrauen zu entwickeln in Gott. Und in diesem Moment dieses Vertrauen als Antwort auf die Liebe Gottes, die ich in diesem Glaubensprozess erfahre, sozusagen auszudrücken und nicht als Vorleistung. Mhm. Also aus Gnade im Glauben.
Ja, genau. Eben dieser, und gerade dieses, was du sagst, der Glaube ist keine Leistung, das drückt ja bei uns aus, warum wir kleine Kinder auch taufen.
Genau.
Weil der Glaube eben keine Leistung ist, weil es nicht darum geht, irgendetwas vorweisen zu können, sondern da wird ja im Grunde absolut mit den Händen greifbar, Gottes Liebe ist Geschenk an Menschen, die gar nichts bringen können. Und man muss also eben nicht Kinder taufen, damit abergläubischerweise sozusagen sie nicht irgendwie plötzlich einen Stein trifft, wenn man mit dem Kinderwagen vor die Tür geht oder irgendwas. Das war ja dann auch
so magisch, ne?
So magisches Ding, genau. Sondern das ist Geschenk und das alles, was wir als Christen in unserem Leben machen, ist eben nicht Anspruch, wir müssen, sondern ist einfach eine Antwort auf das, was Gott uns schon geschenkt hat. Und das sich zwischendurch immer wieder deutlich zu machen. Das heißt ja nicht, ja, könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt, ist doch alles egal, sondern sich das immer wieder deutlich zu machen, dass Gottes Liebe da ist, dass die Geschenk ist und dass wir aus dieser Liebe leben. Das kann ja im Grunde, so würde ich das formulieren, das kann ja nicht ohne Folgen bleiben.
Genau.
Oder wie es ja auch Stellen in der Bibel gibt, die dann sagen, Glaube ohne, ja, ohne Werke wäre jetzt irgendwie doof, aber ohne Konsequenzen ist tot.
Bis du auch dann rausfließt. Dann,
ne? Genau nicht, ja. Der bewegt nichts, der bedeutet nichts. Und da sind wir, finde ich, genau beim Reformationstag.
Der am 31. Oktober ist, immer noch.
Richtig.
Und da gibt es einen schönen Gottesdienst bei uns um 19 Uhr mit ein bisschen Musik.
Ja, bei uns schon um 18 Uhr.
Also kann man ja beides.
Wir sind früher.
Ja, wunderbar. Toll. Das wieder zum Thema Nice Talk. Sehr schön. Du kriegst ein Kärtchen.
Ja. Ja, lieber Lars, ich danke dir. Ich glaube, wir sind am Ende unseres Zeitlimits.
Genau, das sind wir. Mach's gut. Ihr auch, die uns zugehört habt. Und dann würde ich mal sagen, bis bald und ciao.
Ja, und wenn ihr zu diesem Thema was beizutragen habt, bitte meldet euch. Sehr gerne.
Freuen wir uns.
Bleibt behütet.
Tschüss.
Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.